Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es ist ungefähr 12 Jahre her, da bin ich an meinem Schreibtisch gesessen im Weidener Dekanat und das Telefon klingelt und mir wurde ein Mann durchgestellt. Und der hat im breitesten Oberpfälzer Dialekt gesagt, ich habe heute einen Brief gekriegt. Zu Deutsch, ich habe heute einen Brief bekommen. Ja, und? Ja, vom Landesbischof hat er ihn bekommen. Aha. Ja, und was stand drin? Warum schreibt Ihnen der Herr Landesbischof? Der bedankt sich. Ja, wofür bedankt er sich? Ja, dass ich in den letzten Jahren meine Kirchensteuer gezahlt habe. Ui, schön. Es hat sich also herausgestellt, es war ein Unternehmer in der Oberpfalz, der ein großes Fuhrunternehmen hatte. Und im Gegensatz zu vielen anderen, die halt sehr gut verdienen, hat er darauf verzichtet, entweder aus der Kirche auszutreten oder so eine besondere Vereinbarung zu treffen, dass man weniger Kirchensteuer zahlt, sondern der hat über Jahre hinweg brav und treu seine Kirchensteuer gezahlt und deswegen hat der Landesbischof ihm damals einen Brief geschrieben. Der Brief hat ihn allerdings gar nicht gefreut, sondern er hat gefragt, ja, kriegt denn jeder, der Kirchensteuer zahlt, einen solchen Brief? Ja, ich habe dann nachgefragt in München und habe erfahren, dass das damals eine besondere Aktion war, eben um Unternehmer in der Kirche zu halten. Man muss sie mal wertschätzend wahrnehmen. Und die Grenze war, wenn ich mich recht erinnere, so, wer mehr als 100.000 Euro Kirchensteuer im Jahr zahlt, der hat dann so einen Brief gekriegt. Kleines Rechenexempel, ne? Kirchensteuer sind 8% von der Einkommensteuer. Da muss man ganz schön was verdienen, um das zahlen zu können. Aber die Frage dieses Unternehmers war, kriegt das jeder? Ja, die wurde halt abschlägig beschieden. Nö. Also die normalen Leute wie du und ich, die ihre Kirchensteuer zahlen, die haben kein Dankeschön gekriegt. Die kriegen jedes Jahr dann nur mit dem Kirchensteuerbescheid so eine Broschüre, was macht die Kirche mit ihrem Geld? Aber so richtig ein Dankeschön, das wäre auch einmal nötig gewesen. Das war dann auch mein Vorschlag, aber umgesetzt worden ist nicht, wie so viele. Ne? Aber warum erzähle ich euch die Geschichte? Nicht etwa, weil ich jetzt irgendwo in Nostalgie schwebe und sage, vor 12 Jahren habe ich da so ein Telefonat gehabt. Nein, sondern die Geschichte ist mir wieder in den Sinn gekommen, als ich mir meine Gedanken über unseren heutigen Predigttext gemacht habe, der bei Markus im 12. Kapitel steht. Dort heißt es ab Vers 41, und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein, das macht zusammen einen Pfennig. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Man muss sich das so vorstellen, liebe Schwestern und Brüder, dieses Getümmel dort auf dem Tempelberg. Der Gotteskasten, klingt schön, ne? In manchen Kirchen heißt der, die Kollektenbüchse auch noch Gotteskasten. Und manchmal ist noch die Tradition da, dass wenn Abendmahl gefeiert wird, auf dem Weg zum Abendmahl auch so ein Kasten steht, in dem die Abendmahls- oder wie es landläufig heißt, die Beichtgabe eingegeben wird. Und genau an einem solchen Kasten gegenüber setzt sich Jesus hin und guckt einfach zu. Wie viel legt der rein? Was gibt die? Wie schauen die aus, die da vorbeigehen und was reinlegen? Naja, man kann sich's richtig so vorstellen, dass da so einer nach dem anderen so prächtig wie möglich gekleidet den eigenen Reichtum zur Schau stellen, mit stolz geschwellter Brust, man ist ja immerhin jemand, zu diesem Gotteskasten geht, den Geldbeutel aufmacht und vielleicht sogar einen Denar herausnimmt und in den Gotteskasten legt, mit großmütiger Geste den Beutel wieder verschließt und weiter stolziert. Naja, also der Denar in dem Gotteskasten, der hat den Leuten im Tempel schon gut getan. Aber eben in diesem Beutel, da waren vielleicht noch 100 andere solcher Denare. Und einer nach dem anderen kommt, stellt seinen Reichtum, sein Erfolg zur Schau. Das kommt uns ein bisschen komisch vor. Aber es war damals ja nicht nur Zeitgeist, sondern es gehörte zum Lebensgefühl in Israel dazu. Denn wer es geschafft hatte, wer reich war, wer gesund war, der war ja ein lebendes Zeichen dafür, dass Gott ihn segnet für seinen vorbildlichen Lebenswandel. Der Gedanke war eben, halte die Gesetze ein, mach alles richtig, sündige nicht, dann segnet dich Gott, dann geht's dir gut. Rückschluss, wenn's dir gut geht, hast nichts falsch gemacht und Gott hat gesegnet. Gefährlicher Rückschluss dabei, geht's dir nicht gut? Hast du bankrott gemacht? Bist du krank? Sind dir Angehörige gestorben? Ist jemand behindert in deiner Familie? Dann straft dich Gott für etwas, was du angestellt hast. Und selbst wenn man es nicht weiß, was der oder die angestellt hat, dass es ihm schlecht geht. Es muss so sein. Man nannte das damals den Tun-Ergehens-Zusammenhang. Auch die Jünger Jesu waren da nicht gefeit davor. Im Johannesevangelium begegnet Jesus einem von Geburt an blinden jungen Mann. Und die erste Frage der Jünger ist an Jesus: Meister, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er ist blind geboren? Und Jesus gibt aber da eine ganz andere Antwort drauf. Er durchbricht diesen Zusammenhang von Gutgehen und Sündlosigkeit und von Unglück, das ausschließlich eine Strafe Gottes sein könnte. Aber damals, die Leute, die in den Tempel gingen, die lebten noch mit diesem Gefühl. Stolz, selbstbewusst, wir sind wer, wir haben was. Nur die manchmal große Summe, die sie da dem Tempel gespendet haben, war für sie ja so etwas wie Peanuts, Portokasse, fällt nicht ins Gewicht. Und dann kam eine Witwe und legte zwei Schärflein ein, das macht zusammen einen Pfennig, so übersetzt es Luther, weil die Währungen doch ein bisschen anders waren. Na, ich gestehe ehrlich, bei diesem Gegensatz, dem Reichen, der genügend gibt, und der armen Frau, die wenig geben kann, stelle ich mir auch selber die Frage. Wir Pfarrer sind ja auch so, dass wir sagen, wir erbitten Spenden für die unterschiedlichsten Arbeitsfelder in unserer Kirche, in unseren Gemeinden. Und wir freuen uns natürlich, wenn keine Hosenknöpfe oder Pfennig drin sind, sondern mehr. Und es gibt Anlässe, wo so mancher Kollege versucht ist zu sagen, heute propagiere ich mal das stille Opfer, das heißt der Klingelbeutel, der ja laut ist, wird ersetzt durch ein grobmaschiges Netz, damit die Münzen durchfallen und die Scheine drin bleiben. Genannt ein stilles Opfer. Aber gut, bei all den Notwendigkeiten, die man hat, die Wertschätzung des Kleinen, die ist auch was wert. Diese Witwe, so sagt es am Anfang, legt zwei Miniaturmünzen ein, die zusammen eigentlich ein fast Nichts ergeben. So, dass man es übersehen könnte. Das ist was anderes als ein großer Bündel Geldscheine, 1 Cent. Ne? Und man ist dann oft versucht zu sagen, Mike, freilich, ich hätte es gern größer. Aber Kleinvieh, heißt es doch, macht auch Mist, oder? Und wenn vieles Kleines zusammenkommt, lässt sich auch viel bewegen. Und klar, so wie es in unseren Gemeinden ist, so war es auch in der Jerusalemer Tempelgemeinde. Da war einiges zu tun, um den Betrieb, den geistlichen Betrieb aufrechtzuerhalten. Wenn wir uns das Bild jetzt vorstellen, erst kommen hier diese reichen Herrschaften, wohlgenährt, gut gekleidet, und dann kommt diese arme Witwe. Und dann laufen natürlich diese Gedanken des Tunergehens-Zusammenhangs an. Was hat sie denn angestellt, dass ihr Mann so früh gestorben ist? Was für Schuld hat sie denn auf sich geladen, dass sie keine 5 Kinder hat, die sie jetzt versorgen? Was hat sie denn gemacht, dass sie jetzt eben eine arme, mittellose Witwe ist? Diese Gedanken, die sind den Leuten, die diese Szene beobachtet haben, garantiert durch den Kopf gegangen. Und dann kommt Jesus ins Spiel. Er ruft seine Jünger zu sich und sagt ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten eingelegt als alle anderen, die etwas eingelegt haben. Diese winzige Summe, diese 2 Schärflein, dieser eine Pfennig, sind in Jesu Augen sehr, sehr, sehr viel mehr wert als die großen Summen, die so beiläufig aus den Taschen der Reichen geflossen sind. Und da legt er den Finger in die Wunde. Denn diese arme Witwe bringt tatsächlich ein Opfer. Sie gibt, was sie hat und was sie eigentlich selber auch und vielleicht dringend brauchen könnte. Sie sieht nicht sich selbst im Zentrum aller Dinge, sondern sie möchte Gott damit ein Geschenk machen. Und das ist für sie ein großes. Es tut ihr weh. Sie hat etwas nicht mehr, was sie dringend nötig gehabt hätte. Und das ist, denke ich, auch mal ein ganz wichtiger Gedanke, wenn wir in unsere Wirklichkeit schauen. Wie hoch ist denn diese Neiddebatte gekocht in Bezug auf den Umgang mit Geflüchteten? Vor ein paar Tagen habe ich einen Bericht gesehen aus einem, naja, man wird auf Bayerisch sagen, Glasscherbenviertel, so einer Plattenbausiedlung in einer ostdeutschen Stadt, wo eine Frau sehr erbost gesagt hat, wir als Hartz-IVler kriegen so gut wie gar nichts und den Flüchtlingen stecken sie es hinten und vorne rein, die kriegen alle 11.000 Euro auf den Schlag. Ist natürlich völliger Quatsch gewesen. Aber solche Falschinformationen, die breiten sich aus und pflanzen sich fort auf dem Rücken dieses gewaltigen Neids. Und auf der anderen Seite hat man es ja genauso. Wieso müssen Gehälter in bestimmten Ebenen unserer Wirtschaft in die Millionen pro Jahr oder gar pro Monat gehen? Oder andersrum gesagt, ein Tagessalär von 3.600 als Altersversorgung pro Tag. Ich habe ja eigentlich versucht, heute mal nichts über ihn zu sagen. Aber es gelingt nicht. Der Herr Trump, hat ja einen Großvater, der aus Kallstadt an der Weinstraße nach Amerika ausgewandert ist. Und die Kallstädter, die sind sehr gespalten. Ob sie nur stolz sind, dass einer der Söhne oder Enkel ihrer Stadt amerikanischer Präsident geworden ist, oder ob es ihnen eigentlich mehr peinlich ist. Und dann hat eine Kirchenvorsteherin im Archiv gekramt und hat die Belege gefunden. Vor 12 Jahren hatte die Kirchengemeinde von Kallstadt dem Herrn Trump einen Brief geschrieben und hat ihn gebeten, die Sanierung der Orgel zu unterstützen. Und siehe da, es kam einige Wochen später ein Scheck über 5.000 amerikanische Dollar für die Renovierung der Orgel. Nur eben, Das war jetzt kein Schärflein der Witwe, $5,000 für einen Milliardär. Das hat er sich nicht aus dem Herzen geschnitten, sondern aus der Portokasse fallen lassen. Und im Übrigen haben die Kallstädter vor einem halben Jahr ihn wieder angeschrieben. Weil jetzt wäre nämlich der Kirchturm fällig zur Sanierung. Bis heute hat er noch nicht geantwortet. Jemand, der das leicht machen könnte, mit lockerer Hand geben, wie es bei den Buddenbrocks heißt, da gebe ich mit lockerer Hand nochmal was drauf, antwortet nicht oder gibt wenig. Und die arme Witwe, die so gut wie gar nichts hat, gibt schweren Herzens garantiert, aber offenen Herzens. Jesus erklärt: Alle haben etwas von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Und im Gegensatz zu den Reichen, die so vieles gegeben haben, aber eben locker, mit lockerer Hand, identifiziert sich Jesus mehr mit dieser armen Witwe. Warum? Weil er für unser Seelenheil auch nicht mit lockerer Hand 53 Wunder getan hat und 64 Heilswege beschrieben hat. Nein, er hat gegeben, was er hatte. Das Wichtigste hat er für uns gegeben. So wie die arme Witwe alles gegeben hat, was sie zum Leben brauchte, hat er für uns sein ganzes irdisches Leben gegeben. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Keiner hat größere Liebe als der, der sein Leben dahingibt für seine Freunde. Mehr als zwei Schärflein, mehr als ein Pfennig, mehr als die gesamte Habe, die ein Mensch haben kann. Und das Ganze nicht, um einen Tempeldienst zu finanzieren, sondern um Gottes Frieden mit uns auf seine Kosten, auf Kosten seines Lebens herzustellen. Er hat alles gegeben. Und das für uns. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.